Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Von einem Leben unter ständiger Bewachung, vom Schultor bis zum romantischen Nachtspaziergang, davon erzählt Johann Scherer in seinem neuen Roman Unheimlich nah. Sein Erzähler heißt wie er und auch die Situation, um die es geht, dürfte dem entsprechen, was Johann Scherer tatsächlich mit seiner Familie erlebt hat. Sein Vater Jan Philipp Remsmar wurde 1996 entführt. Darüber hat sein Sohn schon einen Roman geschrieben. Wir sind dann wohl die Angehörigen, heißt er. Jetzt geht es um die Zeit danach und um die Entwicklung zum Musiker bzw. zum Musikproduzenten. Und ich freue mich jetzt mit Johann Scherer in Hamburg verbunden zu sein. Herzlich willkommen, Herr Scherer.
Schönen guten Morgen.
Sie haben ja schon als 15-Jähriger Ihre erste Band gegründet. Sie haben ein eigenes Plattenstudio und arbeiten als Produzent mit bekannten Musikern. Welche Rolle spielt denn da das Schreiben für Sie? Was hat Sie da reingetrieben? Das ist ja eigentlich quasi die Disziplin Ihrer Eltern.
Ja, Ich sehe das eigentlich ein bisschen, ich sehe das eigentlich gar nicht so, dass das unbedingt zwei unterschiedliche Disziplinen sind. Das fühlt sich für mich eigentlich eher so an, als würde ich schon immer autobiografisch inspiriert schreiben. Also auch das Schreiben von Songs, von Songtexten hat irgendwie eine große Ähnlichkeit mit dem Schreiben von Literatur.
Und Sie haben schon gesagt, autobiografisch, es ist tatsächlich sehr eng mit Ihrer Lebensgeschichte verbunden. Der erste Roman erzählt von diesen Wochen, in denen Ihr Vater entführt worden war. Diesmal geht es um die Zeit danach, wo dann das gesamte private Leben Ihrer Familie bewacht wurde. Das führt zu ziemlich beklemmenden, aber oft auch absurden, manchmal sogar lustigen Situationen. Was war denn, wenn Sie jetzt zurückdenken, für Sie das Schlimmste an dieser Zeit?
Ach, ich glaube, da jetzt so irgendwie eine Hierarchie anzufangen, was das Schönste und was das Blödste war in diesen Jahren, das führt zu nichts. Ich glaube, unterm Strich, und das ist auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, ist es einfach eine Situation, die mir als Jugendlichem passiert ist, die viel zur Selbstreflexion anfeuert. Und das ist im Übermaß gar nicht so gesund, wenn man Jugendlicher ist.
Sie schreiben ja relativ am Anfang, heißt es mal, jede bekannte Situation verwandelte sich in eine neue Erfahrung. Das fängt vom Schulweg an, alles muss angekündigt werden. Das war ja eigentlich das Gegenteil von jugendlicher Spontanität, wenn man immer pünktlich sein muss und Ordnung einhalten muss. Was löst denn sowas für ein Lebensgefühl aus?
Ja, also ich habe gerade Obamas Biografie gelesen und da schreibt er irgendwann im ersten Drittel darüber, wie es für ihn war, als das erste Mal der Secret Service in sein Leben kam. Und das fand ich sehr interessante zwei Seiten, denn er erzählt, dass er in erster Linie Angst bekommen hat. Und das ist doch eigentlich interessant, weil man sollte meinen, dass er in erster Linie doch vielleicht vorher Angst hatte und dann ein gutes Gefühl bekommen hat, dass jetzt auf ihn aufgepasst wird. Aber das Gegenteil war der Fall, weil sich eben sein Blick auf die Außenwelt verändert. Also wie groß muss die Bedrohung sein, wenn die Absicherung schon so bedrohlich wirkt?
Hat sich denn diese Beklemmung, die Sie da, finde ich, schon sehr packend beschreiben, auch auf Ihr Umfeld ausgewirkt? Hat Sie das so ein bisschen zum Außenseiter gemacht?
Naja, als Jugendlicher ist man immer Außenseiter, wenn irgendwas Spezielles ist. Man will ja dazugehören, man will vielleicht cool sein, aber auch nicht zu cool. Und man will am liebsten, wenn man ganz ehrlich ist, so ein bisschen untergehen in der Masse. Und das ist natürlich nicht möglich, wenn man so ein Stigma mit sich rumschleppt. Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich die, dass wenn Menschen das mitbekommen, dass es da irgendwie eine besondere Sicherheitssituation gibt, dass das eben auch Angst bei anderen Leuten macht.
Deshalb beschreiben Sie auch, wie das dann verheimlicht wird. Frauenbekanntschaften gegenüber wird das erstmal möglichst lange unter dem Tisch gehalten, dass da noch so ein schwarzer BMW die ganze Nacht hinter einem herfährt und so weiter. Oder Sie beschreiben auch die Hässlichkeit der Sicherheitsmaßnahmen. Oder einmal fand ich auch witzig, wie einer der Sicherheitsleute dem Erzähler dann Kondome zusteckt. Also das Sicherheitsverständnis sich dann doch recht weit erstreckt. Wie würden Sie denn überhaupt das Verhältnis zu diesen Männerfiguren beschreiben?
Ja, also diese ganze Verheimlichung, um darauf nochmal kurz zurückzukommen, das hat natürlich auch wahnsinnig viel mit einem gewissen Männerbild zu tun, was durch diesen Job vermittelt wird. Also als Teenager, als männlicher Teenager ist man natürlich immer auf der Suche nach Vorbildern und man muss sich irgendwie umgucken, man muss sich überlegen, wie will ich als Mann sein? Und da ist, zumindest war das Ende der 90er so, sicherlich auch in großen Teilen immer noch so, geht es da immer erstmal um Stärke und Souveränität. Und beschützt zu werden ist erstmal denkbar unmännlich.
Können Sie sich denn heute eigentlich ganz frei bewegen oder guckt da immer noch so einer von aus der Ferne auf Sie?
Ich bin so frei wie ein Vogel.
Sie haben ja, Sie sagen am Ende im Epilog, da heißt es mal, da geht es um die Geldscheine, um das Lösegeld, das nicht markiert wurde. Aber da heißt es, dass diese Markierung, die hätte es trotzdem gegeben und die hätte auf Sie alle abgefärbt. Wir gehen durch die Welt und sind irgendwie markiert. Würden Sie das bis heute so sehen? Fühlen Sie das immer noch, was damals Ihre Familie erschüttert hat?
Also da möchte ich gerne ein bisschen allgemeiner darauf antworten. Ich glaube, es ist so, ich bin mal konfrontiert worden mit dem Satz, dass ich ja im Grunde von Glück sagen kann, dass dieses Verbrechen gut ausgegangen ist. Und ich habe in dem Moment gefühlt, oder in dem Moment ist mir klar geworden, dass ich das so nicht fühle. Und habe auch mit anderen Menschen gesprochen, die im Grunde im Laufe ihres Lebens zu irgendeinem Zeitpunkt mal Verbrechensopfer geworden sind, in welcher Form auch immer. Und mir ist klar geworden, dass wenn man einmal Opfer geworden ist, dann ist es per se nicht gut ausgegangen. Und ich glaube, das ist ein Problem, was in dieser Gesellschaft noch gar nicht so oft diskutiert worden ist. Viele Menschen haben immer noch so die Idee, man müsse kategorisieren zwischen einem schlimmen Verbrechen und einem nicht so schlimmen Verbrechen, was strafrechtlich natürlich absolut sinnvoll ist, aber emotional ist es eben überhaupt nicht sinnvoll.
Trotzdem gelingt Ihnen das ja da auch mit einem Humor, mit Ironie drauf zu schauen, zum Beispiel auch immer wieder, wie Sie Ihren Vater charakterisieren, der immer diese sprachliche Versessenheit hat, Sie dann verbessert, wie da schon so ein Spiel draus wird und Sie ihn dann zurück verbessern. Wie reagiert der eigentlich auf Ihre Romane, denn Ihre Eltern halten sich ja doch sehr aus der Öffentlichkeit eigentlich zurück?
Also es wird sicherlich als ein ziemlich guter Familiengag aufgefasst, dass ich jetzt darüber schreibe, wie ungern ich schreibe und lese. Insofern, die haben da nichts einzuwenden.
Sie mussten nicht vorher fragen, ob Sie sowas schreiben dürfen.
Also natürlich gebietet es die Höflichkeit und auch noch einige andere Dinge, dass ich vielen Leuten das Buch vorher gezeigt habe, bevor ich es veröffentlicht habe. Unter anderem auch meinen Eltern.
Jetzt ist in dem Roman ja die Musik so eine Art Gegenwelt zu der Welt der Eltern. Und da wird am Anfang auch der Soundtrack quasi gleich mitgeliefert. Und der Junge denkt an die Bandproben, die er verpasst, während der Vater entführt hat. War das auch für Sie so eine Flucht in die Musik?
Also bestenfalls ist natürlich, funktioniert Musik im Teenageralter als Flucht vor den Eltern und als Flucht vor der Realität. Und bestenfalls kann man sich das dann bis ins Erwachsenenleben irgendwie konservieren. Ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn man von seinen Eltern Musik gezeigt kriegt, die man dann selber noch gut findet. Und dann muss man aber die ganze Zeit an die Eltern denken, wenn man die Musik hört.
Aber die Musik ist für Sie schon sowas Identitätsstiftendes, oder?
Nein, was heißt Identitätsstiftendes? Ich mache den ganzen Tag nichts anderes, als mich mit Musik in der einen oder anderen Form auseinanderzusetzen. Ich habe ein Plattenlabel, mit dem ich mit meinem Team hier aus Hamburg aus Musik veröffentliche und bin im Studio jeden Tag und so weiter. Insofern ist es einfach mein Job und zum Glück auch meine Leidenschaft, ja.
Wir haben ja jetzt eher so auch über die negativen Seiten dieser Erfahrung gesprochen und wie sie davon markiert wurden. Aber ich habe mich auch gefragt, ob das manche existenzielle Erfahrung auch leichter macht. Zum Beispiel jetzt diese Corona-Krise, da ist man kann das nicht vergleichen, aber man ist auch wieder gefangen in einer Situation, die man sich nicht ausgesucht hat. Hat das für Sie irgendein Echo zu damals? oder zu dem, was sie gelernt haben, auch durch diese ja doch sehr bedrohliche und diese beklemmende Zeit, die sie da durchlaufen haben?
Also ich habe sicherlich einen gewissen Optimismus etabliert, der mir jetzt weiterhilft. Das ist total klar, ob das jetzt irgendwas mit einer Verbrechenserfahrung zu tun hat oder ob das sowieso so gewesen wäre oder damals schon war und mir das auch damals schon geholfen hat, das sei mal dahingestellt. Also ich bin ein optimistischer Typ, sonst könnte ich auch nicht 3 Jahre an einem Album arbeiten, dann würde ich ja wahnsinnig werden, wenn ich die ganze Zeit denken würde, es wird nicht klappen.
Und dann noch an einem Roman, Johann Scherer. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen für die Einladung. Schönen Tag noch.
Ihnen auch. Und der Roman Unheimlich nah, der ist beim Pieper Verlag erschienen. Mhm.